Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Einen schönen guten Abend zusammen. Wir sind, ja, bestimmt gab es ein paar Gründe, warum wir vielleicht gerade nicht so viele heute sind, aber ich fände es so cool, wenn ihr es mir zuliebe tun könntet, wenn vielleicht einige, die vielleicht am Rand sitzen oder so, vielleicht hier in die Mitte kommen zu mir, weil ich will irgendwie zu euch sprechen, das wäre so lieb, also wenn ihr einfach zu mir reinkommen könnt, so, das wäre ein bisschen cool, okay, weil ich möchte ja zu Leuten sprechen und ich sehe so viele leere Plätze und das ist irgendwie so schade für mich und das wäre so cool, wenn wir so in der Mitte am Start sind, damit ich euch anschaue, irgendwie, das wäre super lieb. Danke, dass einige in die Mitte kommen, mega. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie Mentale Gesundheit, Mental Health, wie auch immer, auf welcher Sprache du es sagen möchtest. Ich glaube, du weißt, worum es geht, oder? Es ist ein Thema, das beschäftigt uns, glaube ich, alle. Mentale Gesundheit, vor allen Dingen in dieser Zeit. Und vor allen Dingen ich als junger Mensch muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, für vor allen Dingen junge Menschen nochmal ein krasseres Thema, weil wir in eine Welt hineingeworfen wurden, wo alles Mögliche mit unseren Gedanken spielen. Vor allen Dingen für junge Menschen, die mit Handys aufgewachsen sind, schon in ihrer Grundschulzeit, in ihrer Schulzeit, mit allen möglichen digitalen Sachen, die so um uns herum passiert. Und ich glaube aber, dass wenn du vielleicht schaust, oh, mentale Gesundheit, oh, es ist gerade vielleicht schwierig in unserem Land. Ey, ich glaube trotzdem, dass Gott Leben im Überfluss für uns hat. Ich glaube, das ist das, was er uns versprochen hat, ist, dass in Johannes 10, Vers 10 heißt es, dass der Teufel gekommen ist, um zu klauen, zu zerstören, zu stehlen. Aber Jesus möchte uns Leben geben im Überfluss. Im Überfluss. Und das heißt nicht nur Leben in der Zukunft, wenn wir dann mit ihm in Ewigkeit sind, sondern genau heute, jetzt. Und wenn du das nicht fühlst gerade, lass mich dich ermutigen, das Leben im Überfluss ist jetzt erreichbar und ich glaube, Gott möchte es dir schenken. Ich glaube, er möchte nicht bis warten, bis du erst gestorben bist, sondern er will dir es jetzt schon geben. Wer möchte Leben im Überfluss haben? Und wir wollen es doch alle haben. Also lass uns hineingehen in das Wort Gottes und ich möchte direkt reinstarten in unsere Bibelstelle, die ich für heute uns ausgesucht habe und die hat sehr zu mir gesprochen und ich glaube, passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Wir lesen Jesaja Kapitel 55. Auf, los, auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu zahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Oder euer Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Oder eure Zeit für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Eure Gedanken für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Oder eure Kraft für etwas, wovon ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Eure Seele wird leben. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Abend, dass wir das Privileg haben, zu dir kommen zu dürfen. Und wir nehmen dieses Wort wirklich in Anspruch. Du möchtest uns Leben geben für unsere Seele und uns Leben im Überfluss schenken. Und wir nehmen das an, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, Gott. Wir strecken uns aus nach deiner Liebe und deinem Leben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Oh Mann, ey, satt werden. Es geht um satt werden. Es geht um satt zu werden, den Durst gestillt zu bekommen. Als ich Teenager war und noch zur Schule gegangen bin, da bin ich zurückgekommen von der Schulzeit und nach der Schule bin ich nach Hause gekommen und ich hatte einen Morgenshunger, weil ich habe mir keine Brotbox vielleicht selber manchmal geschmiert, weil ich zu faul am Morgen war und dann komme ich nach Hause und ich habe so einen Hunger und als Teenager, was sieht man halt auf dem Kühlschrank oben drauf stehen und worauf greift man als erstes zu? Das sind die Schokoflakes. oder die Nougat Bits oder irgendwie dieses Cornflakes, das, was man so ganz schnell essen kann, einfach irgendwas in mich reinbekommen. Und meine Mutter war dann immer, ey Jungs, hört doch auf, dieses Zeug zu essen, ich möchte, dass ihr ein Brot schmiert. Okay, erstmal Brot essen und danach könnt ihr irgendwas Süßes essen. Und ich habe, gehorsam wie ich bin, dann angefangen, ein Brot zu schmieren mit einer Nutella-Schicht dicker als das Glas an sich. War gehorsam, hat mir ein Brot geschmiert. Und ich habe halt gemerkt, ne, also irgendwann, wenn du erwachsen wirst, merkst du, so eine Nahrung, die bringt dich nicht unbedingt viel weiter. Also die sättigt dich nicht, weil du isst und du isst und du isst und du wirst irgendwie nicht satt. Das kennt ihr vielleicht auch mit Chips irgendwie über so einem Film oder irgendwelchen anderen Süßigkeiten. Irgendwie, man hat so einen Hunger drauf, aber es macht einen nicht satt. Ne, man kauft Sachen und isst Sachen und die machen einen nicht satt. Und wenn ich und meine Brüder die Kontrolle über die Finanzen gehabt hätten damals für die Essensausgaben, wir wären alle verhungert in der Familie. Ich glaube, Kinder sind nicht die besten Entscheidungsträger einfach in diesem Alter, was manchmal Nahrung angeht. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, Ähnliches gilt auch für die digitalen Medien. Für dieses Muster, was wir hier in dieser Bibelstelle sehen, glaube ich, kann man auch auf die digitalen Medien anwenden. Und wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, was in unserer Predigtserie ist, dann möchte ich vor allen Dingen abschließen heute mit dem Thema digitale Medien. Weil das so ein wichtiges Thema ist in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, jeder von uns Kontakt mit digitalen Medien hat. Wir können da gar nicht dran vorbeikommen. Gibt es irgendjemanden, der komplett analog lebt in diesem Raum? Niemand. Wir sind alle in Kontakt, wir haben alle ein Handy, wir haben alle Zugang zum Internet, wir haben alle diese Sachen und deswegen ist mein Titel für heute, was füttert deinen Verstand? Was füttert deinen Verstand? Wenn wir uns die Bibel anschauen und dann irgendwelche Themen vielleicht finden wollen, was das Thema digitale Medien angeht, dann werden wir nicht viel finden, weil das gab es zu dieser Zeit noch nicht. Das wäre irgendwie cool gewesen, wenn Jesus einen Instagram-Account gehabt hätte und er so Stories geteilt hätte, was er im Alltag so gemacht hat, in welch so im Kreis der 12 Jünger mit gewesen und so, oh cool, ich bin auch einer davon. Aber das war nicht die Zeit damals. Aber was hier in diesem Bibelvers steht, in Jesaja 55 ist ein Muster, das ist schon seit tausenden Jahren immer wieder gleich. Vers 2. Warum solltet ihr euer Geld für Sachen ausgeben, das kein Brot ist? Warum euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Dieses Muster ist gleich. Und zwar ist, wir Menschen kriegen es immer wieder hin, dass wir Sachen kaufen, uns mit Dingen beschäftigen, unsere Zeit investieren in Sachen, die uns eigentlich nicht satt machen. Die uns nicht das geben, was wir eigentlich brauchen, was unsere Gedanken eigentlich brauchen, um gesund zu leben. Wir konsumieren manchmal Schokochips, mental, und denken, dass wir satt werden, aber das stillt unseren Durst nicht. Und wir denken in diesem Moment, ey, das ist eigentlich das, was ich brauche, aber eigentlich tut es es doch nicht. Und wir müssen das Problem wirklich erkennen. Wenn wir unsere Gesellschaft gerade anschauen, vor allen Dingen in der jungen Generation, wir haben ein Problem mit dem Thema digitale Medien. In unserer Zeit. Wir haben ein massives, großes Problem von Abhängigkeiten von digitalen Medien. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ey, für mich ist das kein Problem. Ich bin Selbstkontrolle in Person. Das ist nicht so ein Thema für mich. Aber lass mich dir sagen, vielleicht dein Partner hat Probleme damit. Vielleicht haben deine Kinder oder deine Kindeskinder auf jeden Fall Probleme damit. Deine Freunde auf der Arbeit, irgendjemand in deinem Umfeld hat richtig massive Probleme vielleicht, was dieses Thema angeht. Und deswegen ist es so wichtig, das ist ein Thema für jeden Einzelnen von uns, wie wir damit umgehen. Und ich möchte einfach biblische Sachen uns anschauen, ein paar Hilfestellungen für uns geben, richtig praktisch am Ende werden, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Weil ich glaube, das ist ein Ding, ein Thema, was uns, wie Johannes 10, Vers 10 sagt, wo der Feind gekommen ist, leise in der Nacht, um zu zerstören, uns Sachen zu klauen, uns von unserer Freude zu rauben, uns von unserer Liebe zu rauben, von unserer Aufmerksamkeit zu rauben. Und es ist einer der schärfsten Schwerter, die gerade der Feind benutzt, gegen vor allen Dingen junge Menschen, aber eigentlich gegen uns alle. Deswegen müssen wir uns mit diesem Thema heute beschäftigen. Weil, Freunde, es ist wirklich leise, ohne dass irgendeine Gegenwehr wirklich dagegen gekommen ist, eine Volkskrankheit geworden, wenn man drüber nachdenkt. Also alleine, wenn wir unterwegs sind, in der S-Bahn, in der U-Bahn, irgendwo, gibt es irgendeinen Menschen, der nicht auf sein Handy schaut. Irgendeinen Menschen, der in seiner kurzen Freizeit nicht sein Handy rausnimmt. Wenn du auf Klo gehst und dein Geschäft erledigst, nicht dein Handy rausnimmst. Das ist ja mittlerweile zur Disziplin geworden, dieses Ding nicht in die Hand zu nehmen und einfach mal zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte große Kämpfe damit. Ich bin groß geworden in der Zeit, wo all das mit den iPhones und mit den Smartphones gerade frisch rausgekommen ist. Ich war 12, 13, als ich in den Kontakt so mit dem ersten Smartphone gekommen bin. Ich durfte es von meinen Eltern benutzen, manchmal so ein Spiel zu spielen. Und ich glaube, mit 13, 14 hatte ich dann mein eigenes Smartphone, weil ich war Teenager und es war so, ja, warum nicht? Man wusste noch gar nicht von den ganzen Konsequenzen von Bildschirmzeit, ganz viel lange Zeit damit verbringen. Und ich hatte dann in meiner ganzen Teenage-Zeit ein richtig großes Problem, was Bildschirmzeit anging. Was Videospiele anging, ich habe gar keine Freundschaften mehr gepflegt. Ich bin wirklich, also die einzige soziale Interaktion, die ich hatte, war die Pflicht in der Schule oder wenn ich in der Gemeinde war, war ich beim Schlagzeug, habe gedient und gespielt und direkt nach meinem Gottesdienst bin ich in den Mitarbeiterbereich und habe mich an mein Handy gesetzt. Das war meine Zeit von 13 bis 18. Und das hat so viel Zeit in meinem Leben geraubt, so viel zerstört von meinem Wachstum, auch von meiner mentalen Gesundheit in dieser Zeit, von all dem, was Gott in mir machen wollte. Und die Konsequenzen davon waren geringere Aufmerksamkeitsspannen, mentale Kapazität, um vielleicht an andere Menschen zu denken und nicht nur an mich. Ich habe mich verglichen mit Menschen, ich habe keine Motivation für das normale Leben mehr gehabt, Lustlosigkeit, Apathie, einfach nicht mehr Lust zu leben. Und jedes Mal aber, wenn ich die Geräte benutzt habe, hat es mir dann Freude gegeben und ich dachte, es füttert mich, es gibt mir das, was ich brauche und dann habe ich es nicht mehr gehabt und ich habe gemerkt, ich bin leerer als davor. Ich bin leerer gewesen als davor. Und ich habe mich mit diesem Thema so allein gefühlt, weil ich bin in die Kirche gekommen und ich habe Leute auch dann irgendwann, als ich mich getraut habe, so mit 18, 19 angefangen mit Leuten zu reden, gefragt, hey, was hast du so gemacht die Woche? Und Leute erzählen dies und das und was sie hier gemacht haben, aber keiner hat davon erzählt, wie viel Zeit sie vor Netflix verbracht haben oder am Handy. Und deswegen dachte ich, alle sind so produktiv, alle machen ihr Leben, was aus ihrem Leben und ich bin zu Hause und ich habe dieses Problem, dass ich so viel Zeit mit irgendwie meinen Geräten verbringe und ich dachte so, ich bin so allein. Niemand anderen geht es vielleicht so, aber es geht mir so. Und dann habe ich mich zurückgezogen und ich habe manchmal sogar Angst gehabt, ob mein Glaube überhaupt real noch ist. Ich habe wirklich meinen Glauben manchmal in Frage gestellt und gesagt, ey, wieso, wenn ich doch an Jesus glaube, wieso kann ich nicht einfach richtig leben? Wieso kann ich nicht das kontrollieren? Wieso ist es so schwierig? Und Jesus will uns Leben im Überfluss geben, aber ich sah das nicht bei mir. Und vielleicht siehst du das manchmal bei diesem Thema auch bei dir, wo du sagst, ey, Gott will mir Leben im Überfluss geben. Ich glaube an sein Wort, aber ich sehe es nicht bei mir. Und dieses Thema ist vielleicht für dich auch so ein Thema, was dir Energie und Leben rauben möchte. Und ich fühlte mich wie in dieser Bibelstelle. Ich investiere Zeit und Geld für Sachen, die mich nicht satt machen. In Sachen, die nicht meinen Durst wirklich stillen. Obwohl eigentlich diese Sachen mir versprechen, mich zu ernähren. Ich meine, vielleicht kennt ihr die Startseite, wenn ihr auf Instagram oder auf Facebook oder so seid. Wie heißt diese Startseite öfters mal? Oder wenn du auf deinem Profil bist, das nennt man manchmal Feed. Das ist dein Feed. Im Englischen nennt man das dein Feed. Also, und dieses Wort Feed kommt aus dem Englischen und ist wirklich und gemeint auch füttern. Also füttern. Das heißt, du bist da auf der Startseite und die werden Sachen angeboten, die dich füttern. Du bist im Feed und es soll dich füttern. Und ich dachte, okay, das ist der Ort, wo ich halt mit Fotos und mit Videos irgendwie gefüttert würde und es verspricht mir, dass es das ist, was vielleicht ich brauche, weil es ist ja der Feed, es füttert mich. Aber irgendwie funktioniert es nicht, weil ich bin nicht satt geworden. Sogar, ich musste so viel weiter essen, dass ich sogar manchmal bis 2 Uhr nachts an diesem Ding gehangen habe und damit eingeschlafen bin und nicht unbedingt viel ernährter daraus gegangen bin. Es hat mich eher noch hungriger gemacht. Ich glaube, das Thema ist bekannt, oder? Ich glaube, wir alle haben manchmal solche Momente gehabt. Wenn irgendeine Schlagzeile rausgekommen ist, irgendein Event irgendwo passiert, müssen wir alles wissen über dieses eine Ding. Und wir beschäftigen uns damit oder lassen uns treiben von der Welle an Feeds, an gefütterten Sachen im Internet. Und ich will euch ein Video zeigen, wie ich mich als Teenager öfters mal gefühlt habe.
Потяни сейчас сам. Вверх потяни. Ой, умничка, Риад, умничка. Ногу не сломай только ему. Умничка, умничка. За обе ноги. Молодец, Риад, умничка. Умничка. Все, операция удалась. Ух ты, дурак! Мы часто там учимся.
Einige von uns denken uns vielleicht, was für ein dämliches Schaf. Du wirst gerettet, du kommst frei und zack, hüpfst du wieder zurück rein. Aber je mehr ich das Video manchmal gesehen habe, dachte ich, das bin ich. Das bin ich. Das ist meine Geschichte, dass ich will raus. Ich will raus aus dem Loch und ich werde rausgeholfen irgendwie. Aber digitale Medien haben irgendwie diesen Reiz, dass sie mich immer wieder zurück reingezogen haben. In irgend so ein Loch, wo ich dann wieder nicht rauskomme. Und oh Mann, ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Buch, was auch über Schafe geht. In einem Buch, Offline. Das Buch heißt Offline und es geht darüber, dass es manchmal gut ist, nicht am Handy so zu sein. Und in diesem Buch geht es darum, dass es in Kanada, in den Rocky Mountains, in der Nähe eines kleinen Bergrestaurants, ein Ort gab, wo 30 Bergschafe in einer Weide waren. Also neben einem Restaurant waren 30 Schafe in dieser Weide. Und eine Frau schreibt über diese Schafe Folgendes. Diese Schafe sind im Laufe der Jahre sehr zahm und zutraulich geworden und betteln sogar die Touristen um Leckerbissen an. Besonders lieben sie alles, was salzig und pikant ist. Und hier beginnt das Problem. Diese Schafe verhungern praktisch bei lebendigem Leibe, weil sie nur noch Erdnüsse, Kartoffelchips, Popcorn, Hamburger, Lakritz oder sogar salzige Plastikbeutel fressen und nicht mehr ihre natürliche Nahrung, das Gras. Die Konsequenz dieser einseitigen Nahrungsaufnahme ist, dass die Tiere abmagern und die Muttertiere nicht genügend Milch für die Jungen produzieren. Einer der Parkwächter sagte, die Schafe haben eine Vorliebe für diese Knabbereien entwickelt. So traurig es ist, aber wir können nur sehr wenig dagegen tun. Ich wollte, dass die Leute erkennen, dass ihre Tierliebe in Wirklichkeit Grausamkeit ist. Die Schafe sind tatsächlich abhängig von derartigen Naschwerk geworden. Das ist krass. Und in diesem Buch geht es dann darum, dass die Person das anwendet auf unsere mentale Gesundheit auch. Dass wir manchmal abhängig werden von Sachen, die uns füttern können, aber uns niemals satt machen und wir dann vergessen, was unsere eigentliche Nahrung sein sollte. Und das ist unsere Gegenwart Gottes, mit ihm zusammen zu leben. Und deswegen ist meine Frage wieder, was füttert deinen Verstand? Was füttert deinen Verstand? Ich glaube, wir Menschen fühlen uns oft wie vielleicht diese Schafe auf diesem Berg, abhängig vom Naschwerk, und unser geistlicher Appetit verschwindet Stück für Stück. Das ist mir passiert. Man ist so abhängig von diesen Sachen und die Nahrung, die wir eigentlich brauchen, vernachlässigen wir. Und das ist diese Zeit mit unserem Gott in Intimität, das, was wir eigentlich unser Herz, unsere Gedanken brauchen, um gesund zu sein. Und das Traurige ist, dass es eigentlich will ich dieses Naschzeug ganz oft gar nicht essen. Ich wollte es nicht zu mir nehmen. Aber irgendwas daran hat mich in einen Zyklus gelassen, immer wieder dahin zurückzukommen, in diesen Zyklus von diesen Naschereien. Und wir schaffen es immer wieder, in dieses Loch reinzuspringen. Und hier ist das Ding, wenn du dich beschäftigst mit warum es so süchtig macht, die digitalen Medien, warum es so abhängig macht, dann musst du dir nur ansehen, wie alles aufgebaut ist, diese ganzen Startseiten, egal ob es YouTube ist, ob es Instagram ist, ob es sogar normale Chat-Apps mittlerweile, die sowas anbieten, ist das jedes Mal, wenn wir nach unten scrollen, Jedes Mal, wenn wir nach unten gehen, dann zeigt uns irgendwie eine neue Story oder ein neues Bild oder ein neues Video. Und wir wissen nicht, wenn wir runterscrollen, was uns erwartet. Wir wissen nicht, ob etwas kommt, was gut ist oder etwas, was uns nicht gefällt. Wir wissen es nicht. Es ist so eine Spannung. Es ist so eine Spannung. Wir scrollen und es wurde herausgefunden, dass die perfekte Balance, Menschen abhängig zu machen von Social Media, ist, wenn man genau 50-50 Leuten anbietet, was sie mögen und was sie nicht mögen. Immer 50-50. Das heißt, du scrollst und die Hälfte der Sachen, die du siehst, ist, naja, will ich eigentlich nicht sehen. Und die andere Hälfte ist, oh, das passt genau zu mir. Und das ist genau das gleiche System, was man mit Spieleautomaten getan hat. Ungefähr 50-50 kannst du gewinnen oder verlieren. Es ist genau das gleiche. Das heißt, was wir bei Social Media, bei YouTube, bei Instagram, bei anderen Seiten, ohne dass wir es wissen, eigentlich jeden Tag machen, ist, wir spielen eine Slotmaschine. Wir spielen einen Spielautomaten, der uns abhängig macht von diesen Sachen. Und so viele junge Menschen wissen das gar nicht. Und wir machen Spielautomaten ab 18, weil wir wissen, dass es abhängig macht. Aber bringen manchmal 6, 7, 8-Jährige mit diesen Handys, die dann genau das Gleiche tun und dann in so einen Zyklus der Abhängigkeit hineinkommen, weil diese digitalen Medien genauso ausgerichtet sind, uns abhängig zu machen. Weil wir sind die Kunden. Und so viel Zeit wir da drin verbringen, desto mehr Geld machen sie. Das heißt, ihr Ziel ist es, uns da reinzuziehen. Und ich habe die Kraft von diesen Spielautomaten quasi beim lebendigen Leibe erlebt und ihr bestimmt auch mal. Und darum macht es so abhängig. Und Videospiele machen das genau das Gleiche. Männer haben ein Riesenproblem in der heutigen Zeit mit dem Thema Videospiele, weil du kannst in den Spielen auch so Kisten aufmachen und du weißt nicht, was du bekommst. Das ist wieder so ein Spieleautomat. Das ist alles süchtig machend mit Absicht. Und in einer Studie haben die Folgendes entdeckt. Kommt jetzt auch hier nach vorne. Nach den Ergebnissen einer Studie der Universität Chicago ist das Verlangen nach Social Networks größer als das nach Nikotin oder Alkohol. Die dort untersuchten 205 Probanden würden für das Login, also sich einzuloggen in die Sachen, wo sie online sind, viele Dinge des Alltags vernachlässigen. Nur das Bedürfnis nach Schlaf und Sex war nach Angaben der Forscher noch größer. Nur diese zwei Sachen. Die Online-Sucht ist zwar eine psychische Abhängigkeit, keine körperliche wie bei Drogen, doch das Gehirn wird auf ganz ähnliche Weise verändert. Vor allem in den Gehirnteilen die emotionale Verarbeitung, Aufmerksamkeitsspanne und Entscheidungsfindung kontrollieren, reduziert sich eindeutig der Anteil an weißer Substanz. Und genau wie bei Drogen muss auch bei Social-Media-Nutzung diese Dosis immer wieder gesteigert werden, um den gleichen Belohnungseffekt zu erzielen. Diese weiße Substanz, von der geredet wird, in unserem Gehirn, ist dafür verantwortlich, dass unsere Nervenzellen Signale schicken. Das heißt, dass wir überhaupt denken können und rational denken können, Entscheidungen treffen können und logische Schlussfolgerungen treffen können, brauchen wir viel von dieser weißen Substanz in unserem Kopf. Und überdurchschnittliche Nutzung davon eliminiert genau wie Alkohol oder Nikotin diese weiße Substanz. Und wir werden, genau wie ich vorhin auch meine Symptome manchmal beschrieben hatte, weniger Aufmerksamkeitsspanne, man kann sich nicht kontrollieren, man hat keine Emotionen mehr, man hat so ein Apathiegefühl. Das ist genau das, was passiert. Und dabei, und das ist egal, ob der Inhalt nicht so cool ist oder ob er überhaupt auch cool ist. Also wir haben ja super schlechten Inhalt, den man dann auch konsumiert, ohne dass man es manchmal checkt. Also perfekt inszenierte Schauspieler, mit denen man sich im Alltag vergleicht, Reichtum, den ich mir niemals selber erlangen könnte und meine Arbeit im Alltag einfach unnötig erscheinen lässt, wenn ich mich mit solchen Leuten vergleiche. Erotische Inhalte, die sogar dir gezeigt werden, obwohl du es nicht mal sehen wolltest, weil sie dir einfach vorgeschlagen werden. Alle Videospiele mittlerweile zeigen Frauen ultra freizügig, einfach nur damit die Männer weiter Videospiele spielen. Mittlerweile Kinderspiele zeigen schon Frauen sehr freizügig und all das ist ultra schlecht für uns, aber und dann entwickeln wir einen Charme in uns. wir entwickeln, ohne dass wir vielleicht das bewusst sind, Scham. Es schämt uns, dass wir das machen, aber wir können es nicht ablegen. Aber dieser Scham kommt selbst, wenn ich Inhalte zu mir nehme und Sachen schaue, die an sich nicht mal schlimm sind. Weil, das müssen wir verstehen, dass in der Bibel Sünde, manchmal denken wir, Sünde ist sowas richtig so Krasses. Ich mache etwas, was man auf gar keinen Fall machen darf. Ich töte jemanden, ich beleidige, ich lüge. Aber Sünde bedeutet laut der Bibel, das Wort Sünde im Hebräischen heißt Katar und bedeutet Ziel verfehlt. Ich habe das Ziel verfehlt, das ist Sünde. Das heißt, es gibt auch in der Bibel einen Begriff, oder es wird nicht in der Bibel genannt, aber wir als Theologen haben dann angefangen, das Unterlassungssünde zu nennen oder in Englisch Sin of Omission. Wir haben etwas nicht getan, was wir eigentlich tun sollten und haben uns vielleicht abgelenkt mit digitalen Medien. Wir sollten eigentlich etwas tun, aber wir tun es nicht in unserem Alltag und verschieben unsere Aufmerksamkeit auf diese Sachen, die vielleicht sogar gut sind, vielleicht sogar tolle Inhalte, aber nicht das sind, was vielleicht du gerade tun solltest. Und du verstehst nicht, warum du Scham in dir entwickelst, weil in deinem Herzen geht Folgendes vor. Es ist auch Sünde. Du schämst dich, weil du tust nicht das, was Gott eigentlich von dir tun möchte, weil wir abhängig sind von diesen Sachen, die vielleicht sogar toll sind, aber uns nicht voranbringen, uns nicht entwickeln, uns nicht Jesus ähnlicher machen. Und dann kriegst du auch einen Scham in dir. Und egal, ob es schlechter oder guter Content ist, wir entwickeln diesen Scham in uns. Und dann kommen wir in einen Zyklus. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich habe versucht, es so zu zeichnen, so einen Zyklus, wie ich in mir manchmal das gefühlt habe. Und ich glaube, es oft auch passiert. Ist das, wir fühlen ein Schamgefühl. Von wegen, ich habe zu viel Zeit damit verbracht. Mann, ich wusste doch, dass ich eigentlich was anderes hätte machen sollen. Und oh, ich habe da diesen einen Inhalt geschaut, das war nicht so gut. Aber es war ja nicht so viel. Aber wir entwickeln so einen Scham. Und dann, wenn du diesen Scham hast, dann isolierst du dich. Du isolierst dich von Beziehungen, du isolierst dich vor allen Dingen von Gott an erster Stelle, weil wir fühlen uns nicht würdig, zu Gott zu kommen, wenn wir uns schämen. Wir ziehen uns weg von Beziehungen. Und dann, wenn das der Fall ist, dann sind wir isoliert und es fangen an, negative Gedanken in uns zu entstehen. Und wir fühlen uns alleine, wir fühlen uns, als ob wir die größten Sünder auf der Erde sind, weil wir denken, wir sind die Einzigen, die dieses Problem haben. Und dann können wir mit diesen negativen Gefühlen nicht umgehen. Und weil wir nicht diese negativen Gefühle konfrontieren wollen, lenken wir uns wieder ab mit anderen Ablenkungen, die vielleicht wieder gut sind, aber dann dadurch, dass wir wieder uns ablenken, empfinden wir wieder Scham. Und wir empfinden und wir sind in diesem ständigen Schamzyklus, wo wir nicht rauskommen. Und um diesen Schamzyklus zu brechen, brauchen wir die Wahrheit des Wortes von Gott. Und Gott sagt was ganz anderes über dich und mich, wenn es um das Thema Scham kommt. Weil es gab eine Frau in Johannes 4 in Samaria und die zu diesem Brunnen gegangen ist. Und diese Frau hatte keine einfache Zeit in ihrem Leben. Sie hatte schon 5 Ehen vor sich und mit diesem Typen, mit dem sie jetzt gelebt hat, war nicht ihr Mann. Und Leute haben sie verurteilt. Leute wollten nicht mit ihr zusammen zu diesem Brunnen gehen. Leute haben sie einfach ausgegrenzt, weil niemand wollte mit ihr sein. Eine Frau, die wirklich eine Sünderin ist, die einfach es nicht verdient hat, dass sie in Beziehungen sein kann. Und ich glaube, sie hat sich öfters auch geschämt. Und dann geht sie zu diesem Brunnen in der Mittagssonne, wo es heiß ist und keiner dahin geht und sie alleine dahin geht. Und da wartet ein Mann auf diese Frau. Und dieser Mann ist Jesus. Und er wusste, diese Frau kommt zu ihm. Und sie kommt und trifft diesen Mann und dieser Mann verurteilt sie gar nicht. Eine Frau, die man vielleicht von diesem ganzen Volk, die da in diesem Dorf nebenan gewohnt haben, vielleicht am allermeisten hätte kritisieren können. Und Jesus verurteilt sie nicht. Vielleicht empfindet sie Scham in ihrem Herzen, aber Jesus kommt nicht mit Verurteilung oder Scham auf diese Frau zu. Er im Geringsten. Jesus bietet etwas an. Johannes 4, Vers 13. Wenn die Menschen dieses Wasser trinken, Frau, was du gerade hier schöpfen möchtest, dann werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig sein. Er geht zu ihr und offenbart ihr, ey, wenn du weiter nach Erfüllung suchst in diesen Sachen, in diesen Männern vielleicht, wenn du von Mann zu Mann gehst und denkst, dass das ist, was dich erfüllen wird, dann ist es nicht das. Deine Ehemänner werden deinen Durst nicht stillen. Essen wird deinen Durst nicht stillen. Digitale Medien werden für uns unseren Durst nicht stillen. Social Media wird unseren Durst nicht stillen. Jesus sagt uns, dass diese Sachen in dieser Welt unseren Durst nicht stillen werden. Und er verurteilt sie nicht. Aber er zeigt ihr, hey, das ist nicht das, was du brauchst. Und dann sagt er, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine nie versiegende Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließen wird. Dieses Wasser möchte ich dir geben, sagt er dieser Frau. Dieses Wasser will ich dir zur Verfügung geben und du musst nichts dafür tun. Wie wir am Anfang bei Jesaja gehört haben, kommt auf, geht zu dem Wasser und trinkt umsonst. Ihr müsst nichts kaufen oder bezahlen. Es ist umsonst. Und ich möchte heute Abend diesen Schamzyklus in uns zerbrechen, weil dieser Scham, den wir manchmal in uns tragen, ist nicht von Jesus. Der ist nicht manchmal sogar, den packen wir auf uns selbst. Das ist der Teufel, der uns den Scham gibt und wir nehmen ihn freiwillig an und sagen, das stimmt, ich bin der Schlimmste von allen. Und dann machen wir uns klein und wir denken, wir verdienen Jesus nicht. Und da ist eine Wahrheit dran, wir verdienen ihn nicht. Aber Jesus hat alles bezahlt, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen können, obwohl wir es nicht verdienen. Und Jesus ist gekommen, um uns nicht zu verurteilen, sondern uns Leben im Überfluss zu geben. Und deswegen sogar Prophet Jesaja, wir haben ja die Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben, ist von Jesaja. Und das ist einer der größten Propheten in der Bibel. Aber selbst er, in seiner Berufung, als er zum Propheten ausgesandt wurde, hat er eine Vision bekommen von Gott in einem Tempel. Und er dachte sich, Vers 5, oh Mann, mir wird es furchtbar ergehen. Furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich bin schmutzig. Ich bin inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, weil ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Und er denkt, ich bin unrein. Ich verdiene diese Gegenwart Gottes nicht. Ich darf das eigentlich gar nicht sehen. Aber dann in Vers 6, dann kam ein Seraphim geflogen zu ihm. Ein Seraphim ist ein englisches Wesen mit 6 Flügeln. Die sehen bestimmt richtig crazy aus. Und er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und dann berührt er den Mund von Jesaja und sagt, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist einer der krassesten Prophetien über das, was Jesus für uns dann später getan hat. Am Altar, am Opfer, Tisch, am Kreuz, gestorben für uns, sein Blut vergossen für uns, damit wir gereinigte Kinder sind. Das heißt, wenn Jesus auf dich schaut und auf mich schaut, dann sieht er nicht einen schamerfüllten, schmutzigen Menschen. Er sieht einen mit dem Blut von Jesus gereinigten Sohn und eine Tochter von Jesus Christus. Das ist, was er sieht. Das ist, was er in dir sieht. Das heißt, wenn du dich schmutzig oder wenn du dich unrein fühlst, wenn du dich verurteilt fühlst und voller Scham, lass mich dir sagen, Jesus hat jede Sünde von dir reingewaschen. Er hat dich rein gemacht, er hat dich ohne Flecken gemacht, nicht weil du toll bist oder ich toll bin, sondern weil er toll ist. Weil er alles für uns gegeben hat. Und das ist das Herz unseres Vaters, was er über uns denkt. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass sie errettet werde. Er will sie retten. Das ist sein Herz für uns. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid hätte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem auch versucht worden ist wie wir. Doch ohne Sünde. Lasst uns also mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Was eine Stelle. Lasst uns mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Lasst uns nicht Scham in uns aufnehmen und uns zurückziehen und denken, dass irgendwie nach 3 Tagen zurückziehen, irgendwie dann die Beziehung zu Gott wieder okay ist. Weil das ist, was Scham mit uns macht. Wir ziehen uns zurück, wir denken, ich habe Gott nicht verdient und dann setze ich mich hin und ich warte ab und dann denke ich, oh, jetzt ist Sonntag, jetzt sind ein paar Tage vergangen, jetzt kann ich wieder gehen, jetzt ist wieder alles okay. Und dann gehen wir in die Gegenwart Gottes und wir denken, okay, es ist überwunden und dann am Montag konsumiere ich wieder Sachen und ich denke, oh, jetzt ist der Scham wieder da und wir bleiben in dem Zyklus und der Feind liebt es, der Teufel liebt es, weil wir bleiben im Zyklus und wir gehen die Sachen nicht an. Wir gehen nicht zu unserem Vater, der uns liebt, weil wir denken, wir verdienen es nicht. Dabei geht es nicht darum, er hat den Preis bezahlt. Für dich und für mich. Jede Schuld von uns ist abgewaschen und wir dürfen freimütig zu ihm kommen, weil er uns so sehr liebt. Und als ich diese Wahrheiten wirklich in mich aufgenommen habe, wie unser Vater über uns denkt, wie Gott im Himmel wirklich über jeden Einzelnen von uns denkt, dann konnte ich viel besser an diese Abhängigkeiten von digitalen Medien rangehen. Viel leichter. Wenn ich Fehler getan habe und dann Scham in mir entwickelt habe, dann habe ich mich oft zurückgezogen. Aber irgendwann dachte ich, nein, ich werde anfangen, nicht meinen Gefühlen mehr zu glauben, sondern dem Wort Gottes mehr zu glauben. Ich bin rein. Ich gehe zu meinem Jesus und ich gehe zu ihm, obwohl ich vielleicht mich gerade voller Scham fühle, aber ich glaube dem Wort Gottes. Er hat mich frei gemacht. Und dann habe ich mich vielleicht geschämt, aber nachdem ich dann mich nicht würdig gefühlt habe, zu ihm gekommen, habe ich gesagt, nein, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und es hat vielleicht am Anfang 2 Tage gedauert, bis ich es konnte. Aber dann habe ich es wieder gemacht. Und dann waren es nicht 48 Stunden, dann waren es vielleicht 40 Stunden. Und dann habe ich es wieder gemacht und dann waren es vielleicht 34 Stunden. Und dann habe ich es wieder gemacht und dann waren es vielleicht 4. Also es ging dann immer schneller. Mit der Zeit konnte ich immer wieder schneller zu Gott zurückkommen. Immer wieder näher zu ihm. Und ich glaube, das ist einer der größten Wege, wie wir zu der Liebe Gottes zurückkommen können. Indem wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Und ich nenne das, und andere nennen das auch im Sport oder so, eine Fokussierungszeit. Wenn du abgekommen bist von dem Weg, wie schnell schaffst du es wieder, quasi Refokus? Wie schnell schaffst du es wieder, zurück zum Fokus zu kommen? Und das ist genau das Gleiche, was James Clear in seinem Buch Atomic Habits geschrieben hat. Und ich möchte euch das auch vorlesen. Da ist ein entscheidender Unterschiedsmerkmal zwischen Gewinnern und Verlierern. Jeder kann einmal eine schlechte Leistung bringen, ein schlechtes Training haben oder einen schlechten Tag bei der Arbeit erwischen. Doch wenn erfolgreiche Menschen scheitern, erholen sie sich schnell wieder. Sie erholen sich schnell wieder. Das Brechen einer Gewohnheit spielt keine Rolle, solange man sich rasch wieder es aufnimmt. Ich halte dieses Prinzip für so wichtig, dass ich mich daran halte, selbst wenn ich eine Gewohnheit nicht so gut oder vollständig ausführen kann, wie ich es gerne würde. Zu oft verfallen wir in eine Gewohnheit, in ein Alles-oder-Nichts-Denken. Das Problem ist nicht, dass man manchmal ausrutscht. Das Problem ist zu denken, dass wenn man etwas nicht tun sollte, wenn man es nicht perfekt tun kann. Und das geht genau darum, dass die Profis im Sport, wenn sie einen Tag nicht Sport gemacht haben, dann gehen sie sofort wieder zurück zum Training. Und dann ist dieser eine Tag nicht so schlimm, weil sie sind wieder zurückgegangen zu ihrem eigentlichen Training. Und ich glaube, das passiert und das sollten wir genauso tun, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht. Dass wir nicht Scham entwickeln und denken, ah, weil ich jetzt digitale Medien konsumiert habe, verdiene ich jetzt Gott nicht, ich habe irgendwas geguckt, ich verdiene es nicht, sondern wir müssen rasch zurück zu Gott. Rasch zurück zu ihm. Und vielleicht dauert es ein bisschen länger am Anfang, aber dann kann ich es wieder machen und wieder machen und wieder machen. Und so konnte ich so viele Abhängigkeiten loswerden. Weil irgendwann konnte ich es vielleicht eine Stunde danach wieder sagen, nee, Gott, ich komme sofort zu dir. Oder direkt danach und irgendwann kannst du es sogar davor sagen. Dann hast du die Gedanken, dass du irgendwas tun willst, was vielleicht nicht jetzt hilfreich oder gut ist oder digitale Medien konsumieren, wo du meinst, oh, das ist jetzt wieder, das bringt mich in diesen Schamzyklus. Und dann kannst du davor schon sagen, Jesus, ich komme zu dir. Du bist mein wahres Essen. Du bist der, der mich satt macht. Ich gehe zu dir. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Schamzyklus zerbrechen. Und ich habe als Zeugnis davon vor 2 Jahren einfach eine Pause gemacht, Instagram zu benutzen. Und das ist als junger Mensch so unvorstellbar, dass ein junger Mensch kein Instagram benutzt. Aber ich habe es gemacht, weil ich gemerkt habe, das hat mir nicht für eine Zeit gut getan. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mehr Fokus ich habe in meinem Alltag, wie sehr ich viel mehr mit meinen Kindern Quality Time verbringen kann, ohne mein Handy ständig rausholen zu müssen. Mit meiner Frau am Abend, wenn wir unseren Feierabend haben, mich mit ihr hinzusetzen, 2 bis 3 Stunden vor unserem Schlafengehen einfach nur zu reden, uns zu connecten. Unsere Ehe ist tiefer als davor. Unsere Beziehung mit unseren Kindern ist enger als davor. Ich habe mentale Kapazität, um über andere Menschen nachzudenken, nicht nur über mich, sondern wie kann ich andere Menschen fördern. Und das alles nur, weil ich bei digitalen Medien einen Stopp gemacht habe und gesagt habe, nee, ich lasse mich nicht mehr von diesen, für eine Zeit von diesen Sachen kontrollieren, die mich beherrschen wollen. Und ich sage nicht, dass wir uns alle jetzt von den digitalen Medien verabschieden müssen. Nein, aber vielleicht hast du Schritte, die du aufschiebst, weil du denkst vielleicht, ah nee, ich brauche es aber, um connected zu bleiben. Oder ich brauche es, weil es ist wichtig für mich. Oder ich schalte so gut ab, wenn ich auf diesen Medien unterwegs bin. Aber nein, Gott hat so viel mehr für dich. Wie wär's, wenn wir über Gott so nachdenken und sagen, ich will nicht verpassen, was Gott für mich hat. Ich will nicht verpassen, was er mir geben möchte. Ich möchte mit ihm connected sein, nicht mit den Nachrichten. Ich muss nicht wissen, was überall auf der Welt die ganze Zeit passiert. Ich will wissen, was mit Gott passiert. Was er über mich nachdenkt, was er über mich denkt. Ich bin gerade sehr ehrlich mit euch, ich hoffe, das ist okay, über mein persönliches Leben. Ich glaube, das kann uns am allerbesten helfen, wenn wir ehrlich miteinander sind. Was füttert deinen Verstand? Manchmal denken wir, dass Gott uns nicht das gibt, was wir wirklich brauchen. Aber in Jesaja 55, unsere Anfangsbibelstelle, da heißt es ja, geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nichts zu bezahlen. Und Wein und Milch sind Sachen der Qualität. Das sind richtig wertvolle, tolle Sachen. Das ist nicht das langweilige Brot, was irgendwie du einfach nur isst, sondern das ist das gute Zeug. Und ich glaube, das ist, was Gott dir geben möchte. Er möchte dir das gute Zeug geben. Er möchte dir das geben, was du wirklich brauchst. Und vielleicht denken wir, nee, das kriege ich aber nicht, das ist irgendwie langweilig oder so. Ey, committe dich ein bisschen zum Bibellesen. Treff dich mit Leuten und bete zusammen. Du wirst merken, wenn du diese Freiheit spürst mit Gott, das ist wirklich dieser Wein und die Milch. Das macht mich wirklich satt. Das ist wirklich das, was mein Herz wirklich braucht. Und jetzt möchte ich zu dem praktischen Teil kommen. Einfach 3 praktische Tipps, wie wir jetzt bewusster leben können. Wie wir bewusster leben können und uns nicht füttern lassen von Sachen, die uns nicht satt machen, sondern von dem, was uns wirklich satt macht. Und wie wir jetzt mit diesem Schamzyklus aufhören können. Seid ihr bereit für 3 praktische Tipps? Okay, erster Tipp, eine geistliche Disziplin, die wir, die Christen seit tausenden Jahren machen. Sogar die Juden zu der Zeit, bevor Jesus da war. Es ist das Fasten. Fasten. Oder wenn wir über digitale Medien nachdenken, habt ihr bestimmt schon mal so ein Wort gehört von Detox. Detox. Und das ist ja eigentlich ein medizinischer Begriff, dass wir giftige Sachen aus uns herausbekommen können, aber wir haben es mittlerweile auch auf die mentale Gesundheit angewandt, dass wir irgendwie eine Zeit weg haben von etwas, was wir denken, was wir brauchen, damit wir wieder uns auf das fokussieren können, was wir eigentlich brauchen. Und unser Gehirn ist so stark trainiert, von jedem Einzelnen von uns, dass wir denken, dass dieses Brot, was wir jeden Tag essen oder irgendwas anderes, das ist das, was mich am Leben hält. Das ist, was wir denken. Und zum Teil stimmt es auch. Dieses Brot hält uns am Leben. Aber am Ende der Zeit, ob ich, egal wie viel Brot ich gegessen habe oder irgendwas anderes, ich werde trotzdem sterben. Das heißt, es ernährt uns, aber nicht wirklich, vollkommen. Dieses Brot, was ich esse. Und Jesus hat es verstanden. In Johannes 4, da baten ihn die Jünger und sprachen zu ihm, hey Rabbi, iss doch mal was. Iss doch endlich was. Du hast bestimmt morgens Hunger. Du brauchst dieses Brot zum Leben. Und er sagt, ey, nee, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Diese Jünger denken sich, wer hat ihm was zu essen gegeben? Kann ich auch was davon haben? So, ich wusste gar nicht, dass wir irgendwo Essen haben. Und Jesus sagt, nein, ey, Leute, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist meine Nahrung. Das ist das, was mich wirklich erfüllt. Und Jesus verzichtete öfters auf Essen, um sich selbst wieder in den Fokus zu bringen. Hey, meine wahre Nahrung ist Gehorsam. Meine wahre Nahrung, die ich eigentlich brauche, ist das Wort Gottes, ist die Gegenwart von meinem Gott, meinem Vater im Himmel, dass ich das tue, was er möchte, was ich tue. Das ist das, was wirklich meine Gedanken, mein Herz brauchen, damit ich mental gesund bin. Fasten trainiert unseren Kopf neu, indem ich nicht das nehme, wovon ich denke, dass ich es eigentlich brauche. Lerne ich wieder neu, ich brauche eigentlich Gott. Und vielleicht müssen wir Fasten manchmal oder Detox machen von digitalen Medien. Ich musste es für eine Zeit machen und es hat mir unglaublich viel geholfen, weil ich habe angefangen, wieder denken zu können, ah, stimmt, ich brauche gar nicht das alles zu wissen. Ich muss nicht immer informiert sein. Ich muss nicht FOMO entwickeln und dass ich eine Angst habe, Sachen zu verpassen. Oh Mann, stimmt, ich brauche meinen Gott. Ich brauche Jesus Christus. Ich brauche ihn. Deswegen ist Fasten eine tolle Disziplin, die wir nicht nur für Essen tun können, sondern auch mit digitalen Medien tun können. Und wenn wir nur noch eine Schippe raufgehen wollen, das ist mein zweiter Punkt, und das ist, dass wir Ungewolltes unsichtbar machen. Mache ungewollte Sachen unsichtbar. Was meine ich damit? Bei digitalen Medien dachte ich oft, dass ich irgendwie keine gute Selbstkontrolle hatte. Ich dachte, andere Menschen haben ultra viel Kontrolle und ich irgendwie nicht. Aber eine Aussage aus dem Buch wieder von Atomic Habits hat mir sehr geholfen, was James Clear gesagt hat. Und er meinte, disziplinierte Menschen sind besser darin, ihr Leben so zu strukturieren, dass sie keine heroische Willenskraft oder extreme Selbstkontrolle überhaupt benötigen. Mit anderen Worten, sie verbringen weniger Zeit in Versuchungssituationen. Die Menschen mit der größten Selbstkontrolle sind in der Regel diejenigen, die sie am wenigsten einsetzen müssen. Es ist viel einfacher, Selbstbeherrschung zu üben, wenn man sie nicht ständig braucht. Ja, Ausdauer, Entschlossenheit und Willenskraft sind entscheidend für den Erfolg, aber der Weg, diese Eigenschaften zu stärken, besteht nicht darin, sich zu wünschen, man wäre disziplinierterer Mensch, sondern darin, eine disziplinierte Umgebung zu schaffen. Eine Umgebung zu schaffen, wo ich mehr diszipliniert sein kann. Und deswegen, stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause und ihr wollt gesünder essen. Und ihr habt Äpfel gekauft, die ihr essen wollt. Aber sie sind ständig im Kühlschrank. Irgendwie versteckt unten drin. Die holt man am Ende nicht raus, man vergisst sie manchmal und die vergammeln. Aber auf dem Essenstisch steht dann so eine schöne Packung Schokolade. Und man sieht sie jedes Mal, wenn man dran vorbeigeht. Und weil man es sieht, benutzt man es. Weil man es sieht, benutzt man es. Und James Clear spricht davon, dass man das einfach mal tauschen sollte. Stellt die Sachen, die ihr wirklich wollt, sichtbar hin und stellt die Sachen, die ihr nicht wollt, dahin, wo ihr sie nicht mehr sehen könnt. Es geht darum, das unsichtbar zu machen, was wir nicht mehr wollen. Und vielleicht bist du hier und du denkst dir, einige Sachen, das stimmt, die sollte ich bei den digitalen Medien eigentlich nicht mehr benutzen. Und dein Schritt ist vielleicht zu sagen, ich muss das unsichtbar machen. Ich muss es löschen oder gar nicht mehr benutzen oder einfach nur es beseitigen. Und ein Tipp, den ich vielleicht da für uns habe, ist, und das ist ein Megatipp, der helfen kann, ist, dein Handy vielleicht nicht mehr aufzuladen neben deinem Bett. Das ist unglaublich, wie viel das helfen kann bei digitalen Medien. Aber manchmal benutzen wir es mit ins Schlaf. Aber wenn du dein Handy irgendwo auflädst, wo du es nicht siehst, benutzt du es dann auch weniger. Und du kannst Selbstkontrolle viel mehr ausleben. Oder bestimmte Apps, die du eigentlich gar nicht mehr benutzen möchtest, einfach weg damit. Aber dann gibt es einen Punkt, manchmal, wir können uns selber veräppeln. Und manchmal uns selber nicht kontrollieren. Und deswegen ist mein dritter Punkt, und es ist mein wichtigster Punkt, nimm dir Rechenschaftspartner. Mach es nicht alleine. Ein Rechenschaftspartner ist jemand, der dich begleitet und mit dir zusammen unterwegs ist, damit du das Leben nicht alleine machst. Und das ist so eine wichtige Bibelstelle, die mir geholfen hat. Und das ist Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, weil viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und jetzt könnte doch einfach stehen, ey, betet füreinander. weil die Kraft des Gebetes ist kraftvoll und fertig. Aber da steht bewusst, bekennt einander die Sünden und betet. Weil da ist Kraft da drin, wenn wir unser Leben nicht alleine leben und alleine mit unseren Kämpfen leben, sondern mit jemand anderen darüber reden, worüber wir gerade strugglen, womit wir gerade kämpfen und unser Leben nicht alleine leben. Ich bin nur rausgekommen aus gewissen Gewohnheiten, weil ich andere Menschen geteilt habe, wovon ich abhängig bin, wovon ich Probleme habe. Nur so bin ich aus Gedankenmustern rausgekommen, weil ich nicht alleine gelebt habe. Und jeder von uns ist nicht dazu bestimmt, alleine dieses Leben zu leben. Wir sind ein Leib Christi, sagt die Bibel. Und wir sind ein Körper und deswegen lasst uns auch so leben, dass wir ein Leib sind und einander ermutigen und füreinander da sein. Und dieser Schamzyklus, von dem ich gesprochen habe, der wird gebrochen, wenn wir den Scham ablegen und uns mutig fühlen, nicht nur Gott zu bekennen, sondern anderen Menschen zu bekennen, wo ich gerade stehe. Da ist Kraft, wenn andere Menschen wissen, wie es uns eigentlich geht. Und ich habe es selbst, und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr in einer Beziehung seid, dann möchte man in einer Beziehung, in einer Ehe sehr ehrlich miteinander sein. Anders würde eine Ehe nicht funktionieren, wenn wir nicht ehrlich miteinander sind. Aber doch kann sogar das Thema digitale Medien eine gewisse Heimlichkeit in die Ehe hineinbringen. Indem man Sachen sieht und Sachen konsumiert und man den Partner nicht teilwerden lässt von dem, wie es einem eigentlich geht. Aber ich habe meinen Stolz überwunden und habe angefangen, mit meiner Frau darüber zu reden, einfach wie es mir gerade geht mit diesem Thema. Und dass ich gerade vielleicht Probleme damit hatte am Anfang in unserer Ehe, wo ich noch nicht unbedingt ein paar dieser Sachen überwunden habe. Und kann ich euch sagen, diesen Scham zu überwinden und zu ihr zu gehen, und ehrlich zu sein, war die befreiendste Sache für unsere Ehe. Und unsere Tiefe in unserer Ehe ist tiefer gewesen als jemals zuvor. Weil wir bekannt voreinander haben, wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind. Und ich habe sogar mit meiner Frau dann irgendwie so einen Vertrag gemacht und einfach gesagt, ey, das ziehen wir so durch. Komm mal, wir sind Rechenschaftspartner füreinander. Wir sind doch dafür da in einer Ehe, um uns einander weiter voranzubringen. Also ich verpflichte mich dafür und wenn ich das nicht tue, dann muss ich für die ganze Familie eine Woche lang kochen. Habe ich mit ihr gemacht. Und es hat voll was gebracht, weil ich andere Menschen mit hinein in das Boot gebracht habe. Und das Gleiche mache ich jetzt auch mit ein paar Jungs in der Gemeinde, mit ein paar jungen Erwachsenen. Wir haben gesagt, wir wollen Sport machen. Dreimal die Woche, halbe Stunde mindestens Sport. Und weil wir eine Gruppe gemacht haben und einander Rechenschaft bringen, ziehen alle durch. Jeder Einzelne hat es geschafft. Davor nicht, aber jetzt schon. Warum? Weil andere mit im Boot waren. Und wenn du neue Gewohnheiten bauen willst oder bei der digitalen Welt schlechte Gewohnheiten abbauen möchtest, bitte nimm dir das zu Herzen. Lebe damit nicht allein. Wir veräppeln uns selbst. Wir schaffen es wieder in diesen Schamzyklus zu kommen. Nimm andere mit hinein und sag, hey, weißt du was? Ich lege meinen Scham zur Seite. Ich komme zu dir. Ich brauche Hilfe. Ich möchte dieses Thema überwinden. Ich brauche Hilfe. Und deswegen ist meine Frage wieder für uns alle heute. Was füttert unseren Verstand? Was füttert unseren Verstand? Ich würde euch gerne bitten, lasst uns vielleicht zusammen aufstehen. Zum Abschluss des Gottesdienstes. Ich glaube, Gott möchte uns frei machen von diesen Zyklen des Schams. Uns frei machen von dem, was uns trennen möchte von unserem Gott. Frei machen. Komplett frei machen. Gott hat Krasses für dich vorbereitet. Ich möchte, dass du das weißt. Was Gott über dich denkt, ist nicht das, was du über dich denkst. Gott hat Gedanken über dich, die kannst du dir nicht vorstellen. Im Psalm 139 heißt es, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Sie sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als jegliches Sand auf dieser Erde. Was Gott über dich denkt, ist nicht Scham und Verurteilung. Was Gott über dich denkt, ist Annahme, ist Liebe, ist Vergebung von jeglicher Schuld. Und er ist der Vater, der seine Arme ausgestreckt hat und einfach zu uns sagt, mein Sohn, meine Tochter, bitte komm einfach zu mir. Ich will dir das geben, was du brauchst. Als Schaf will ich dich zu diesem Gras führen, was du brauchst. Nicht diese Salzstangen, nicht dieses Knabberzeug, was dich wieder hungriger macht, als du davor warst. Ich will dir das wahre Zeug geben. Ich will dir das geben, was dein Herz wirklich braucht. Und wenn du einfach gerade hier bist und du sagst, hey, mit diesem Thema digitalen Medien, ich brauche da Durchbruch in meinem Leben. Ich brauche da Durchbruch in meinem Leben. Ich brauche da Durchbruch. Dann, wie wäre es, wenn du dich einfach ausstreckst zu Gott und sagst, Gott, ich bin hier und ich brauche von dir gerade deine Kraft, um Durchbruch zu schenken in meinem persönlichen Leben. Ich möchte weniger Zeit mit den Sachen verbringen, die mich ablenken von deiner heilenden Kraft, von deiner Gegenwart. Und ich möchte viel mehr in deine Gegenwart kommen und das konsumieren, was mich wirklich satt macht. Was mich wirklich satt macht. Was mich wirklich satt macht. Vater, ich bete in diesem Augenblick, dass in unserer ganzen Kirche, wer auch immer hier ist und in diesem Zyklus von Scham gefangen ist und sich nicht traut, in deine Gegenwart zu kommen, weil wir dieses Gedanken haben, dass wir es nicht verdienen, dass das jetzt im Namen von dir, Jesus, gebrochen wird, dass wir diesen Schamzyklus brechen, weil deine Gedanken über uns sind nicht die gleichen, die wir uns setzen, sondern deine Gedanken sind viele wunderschöne Gedanken, so zahlreich wie das Sand am Meer. Und ich danke dir, dass du in uns jetzt, in unseren Herzen, einen Weg der Heilung gehst. Dass wir nicht denken, dass wir deine Gegenwart verdienen müssen, dass wir gut leben müssen, um deine Gegenwart zu verdienen, sondern du hast sie uns schon geschenkt. Wir müssen sie einfach nur annehmen. Und wir danken dir, Gott, dass du jetzt Durchbruch schenkst, was das Thema digitale Medien angeht, dass da Muster gebrochen werden, dass wir Abhängigkeiten beseitigen, dass wir Menschen mit in unser Leben hineinnehmen und sagen, ich gehe diesen Weg nicht mehr alleine. Ich möchte wirklich Durchbruch sehen, wenn es um Social Media geht, um Videospiele geht, um meine Zeit vor dem Fernseher oder meine Zeit in anderen Medien, die eigentlich mich nur davon ablenken, was ich wirklich brauche. Gott, ich bitte dich für Durchbruch, für jeden Einzelnen von uns. Und ich weiß, dass du hier bist und uns Leben im Überfluss geben möchtest, Gott. Und wo auch immer gerade Scham ist, wo auch immer gerade Verurteilung ist, Gott, danke, dass du jeglichen Scham schon beseitigt hast. Jeglichen Scham schon beseitigt hast. Und wir kommen, wie Hebräer es sagt, mit Freimütigkeit zu dir und rennen zu dir vor den Thron Gottes, weil du uns annimmst. Du uns annimmst. Amen. Amen. Und vielleicht, wenn alle Augen noch geschlossen sind, wir wollen jedes Mal, wenn wir Gottesdienst zusammen feiern, die Möglichkeit geben, wenn du Jesus noch nicht kennst und noch nie Ja zu ihm gesagt hast. Ich will dir sagen, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat und die Schuld von all unseren Verfehlungen und von unserem Weg, wo unser Weg ist eigentlich weggegangen ist von Gott, all das hat diese Schuld hat Jesus auf sich genommen. Und wir müssen Jesus einfach nur annehmen als unseren Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, dass wir zu ihm gehören und Teil seiner Familie sind und ab dann mit Jesus ewig weitergehen. Und wenn du da bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du sagst, hey, Jesus ist noch nicht mein Retter und mein König, dann heb doch einfach deine Hand, damit ich weiß, hey, ich entscheide mich heute für Jesus. Ich entscheide mich heute für Jesus und während alle Augen geschlossen sind, dann sehe ich einfach, wer die Hand gehoben hat und dann weiß ich, hey ja, mit dieser Person werden wir als ganze Kirche dann zusammen gleich beten. Also ist das eine Hand, danke. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich will mein Leben Jesus geben? Mega, ich sehe auch diese Hand. Ist noch jemand da, der sagt, ja, Jesus soll auch mein König in meinem Leben werden? Das ist die beste Entscheidung, die wir tun können. Die beste Entscheidung. Okay, dann lass uns mit denen, die sich jetzt in ihrem Herzen entschieden haben, einfach als ganze Kirche zusammen beten. Ein Gebet, was das besiegelt, was wir in unserem Herzen schon glauben. Lass uns zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist zum ewigen Leben. Ab heute entscheide ich mich, dir zu folgen für alle Zeit meines Lebens. Ich folge dir. weil du bist mein Gott und mein Erlöser. Im Namen Jesus. Und alle sagen zusammen Amen. Amen. Danke, Jesus. Oh Mann, danke, Jesus. Mann, ey, digitale Medien ist ein hartes Thema. Ich weiß, ein hartes Pflaster, das nimmt uns alle mit, aber ich will dich ermutigen, bitte komm auf Leute zu. Wenn du mit diesem Thema noch Hilfe brauchst, komm auf mich bitte zu. Ich möchte dir gerne helfen. Und viele in unserem Team wollen dir auch gerne helfen. Und dann lass uns das Leben im Überfluss leben, wie Gott es uns versprochen hat, oder? Wir wollen leben, leben im Überfluss. Und jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal Gott preisen, oder?
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.